Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Wie Simon Rattle immer sagte, die Hornissen sind wie Stuntleute, die da bei jedem Stunt zu ihrem möglichen Tod stürzen könnten.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin, man hört es wieder, in meinem Arbeitszimmer. Ich habe einen Gast, der, glaube ich, mindestens 2 Pässe hat. Ich erkläre gleich mal ein bisschen, worum es geht. Also sie ist britisch-amerikanisch, ist in Maryland geboren, mit 13 nach England, 1991 mit Anfang 20 als zweites Horn an die Berliner Staatsoper unter Barenboim. 2001 eine Liga aufgestiegen zu den Berliner Philharmonikern mit Simon Rattle und sie war da das erste weibliche Mitglied der Blechgruppe. Sie ist aktiv in ihrer jetzigen Arbeitsstelle, nicht nur musikalisch, sondern auch noch technisch und als eigene Interviewgröße, als Podcasterin, auch bei der Deutschen Grammophon. Es gibt dann noch ihr YouTube-Kanal, die Horn Hangouts. Es gibt die Musik, die sie nach Kuba gebracht hat, interessanterweise. Sie hat inzwischen 3 Alben aufgenommen und kommt gerade oder ist gerade wieder zurück von einer Asientournee und noch völlig vom Jetlag gebeutelt. Und die Auflösung ist relativ einfach, weil es kann nur Sarah Willis sein. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Jetzt werde ich ganz müde von den ganzen Sachen, was Sie da erzählen, was ich mache. Mache ich das alles wirklich?
Ich befürchte das, ja. Zumindest war es überall zu lesen. Was ich noch nicht verraten habe, wir haben hier immer ein kleines Leitmotiv. Ich habe bei Ihnen mir mal relativ naheliegend Rhythmus rausgesucht, aber dazu kommen wir später. Ich wollte erstmal auf diesen interessanten Lebenslauf kommen. Also Sie sind angeblich in Tokio, in Boston, in Moskau und in London aufgewachsen. Warum?
Ganz genau, weil mein Vater war Auslandskorrespondent und er war Australier, als er meine britische Mutter in New York kennengelernt hat. Und als ich dann geboren bin, war er dann Auslandskorrespondent in Washington. Ich bin in Bethesda, Maryland, das ist um die Ecke von Washington, geboren. Und weil ich in Amerika geboren bin, habe ich einen amerikanischen Pass natürlich bekommen. Also wir haben kein amerikanisches Blut in der Familie, sondern australische und britisch. Aber ich habe dann einen britischen Pass auch bekommen, aber inzwischen habe ich einen deutschen Pass auch noch. Also ich bin wie James Bond. Also ich habe dann 3 Pässe zur Auswahl, wenn ich an irgendeine Grenze komme.
Und Sie haben irgendwo auch noch Geld vergraben für alle Fälle und ein paar Waffen und sowas, wenn das klingt ja dann.
Naja, schön wäre es. Schön wäre es. Die Martinis, Shaken Not Stirred, die kenne ich auch noch nicht, aber vielleicht
okay.
Kommt das.
Wenn auch das stimmt, dann haben Sie erst mit 13 mit dem Horn angefangen. Also da hatte Lang sein erstes Jahrzehnt am Klavier schon durch. Wie kam das, dass Sie so ein Late Bloomer waren? Gab es da vorher andere Instrumente, die auch schön waren?
Sogar 14 Jahre alt
14,
war ich. Das
okay.
Ist wirklich ein Late Bloomer. Für ein Blechblasinstrument, also inzwischen sage ich, wenn Leute mich fragen, wann soll man anfangen, also wann das Kind Lust hat. Aber da kommt natürlich diese Phase, wo die Zähne rausfallen. Mein Neffe spielt Horn und der ist gerade in dieser Phase, wo seine Zähne rausfallen. Und das findet er ganz schrecklich, weil also das tut natürlich dann weh, wenn man Horn spielt. Aber das ist auch ein guter Grund, ein bisschen später anzufangen mit dem Horn. Nur 14 ist wirklich spät. Ich wollte Konzertpianistin werden. Das war mein Ziel. Ich bin dann mit 13 nach England gezogen, mit meiner Familie von Moskau. Da waren wir 5 Jahre in Moskau. Und da hatten wir sehr, sehr gute Klavierunterricht von Olga, die unglaublich streng war mit uns. Und ich hatte Sviatoslav Richter gehört. Das war mein erste Symphonieorchester oder jedenfalls das erste so richtige Symphonieorchester, wo ich mich erinnern kann. Und da hatte das Tchaikovsky Klavierkonzert gespielt. Und ich war hin und weg und ich habe mir versprochen, ich werde das irgendwann mal in meinem Leben spielen. Habe ich natürlich inzwischen gemacht, nur auf dem Horn und nicht auf dem Klavier.
Ja.
Und Ja, und dann kamen wir nach England und da haben die mir gesagt, wenn du weiter studieren willst an einer Musikhochschule, brauchst du 2 Instrumente. Und dann, also wie viele diese Geschichte schon kennen, da hat mein Schullehrer mir dann Flöte und Oboe angeboten, was mich gar nicht interessiert hat. Also natürlich tolle Instrumente, aber fand ich nicht so spannend. Ich wollte Harfe spielen. Mein Vater gesagt, auf gar keinen Fall, zu schwer. Er hätte es überhaupt hinschleppen müssen, außerdem hätte er ein neues Auto kaufen müssen. Und dann war ein Horn da in der Schule. Und
das wollte niemand sonst.
Nee, das wollte niemand sonst. Aber auch sagte mir der Lehrer, das ist nichts für dich, das spielen die Jungs. Tja, und so wie ich bin, das war damals nicht aus irgendeiner feministischen Gründe, wie man heutzutage erwarten würde, wenn jemand dann das gesagt bekommt, sondern einfach nur aus Interesse. Warum spielen dann nur Jungs? Und ich will es probieren. Ich habe es probiert und zum Glück hatte ich einen ganz tollen Lehrer. Und ich bin ihm bis heute dankbar, dass er mich so inspiriert hat. Mr. Bolton hieß der. Und er war ein Posaunist. Und er hat mich ganz bald abgeben müssen, sagt er, weil er konnte mir dann nichts mehr beibringen. Aber das zeigt, wie wichtig der erste Lehrer ist, ne? Egal was für ein Fach. Aber wenn ein erster Lehrer diese Begeisterung in ein Neustudent dann geben kann, dann ist ja war es für mich dann gelaufen. Ich wollte Hornistin werden.
Mhm. Also ich bin Holzbläser im Ruhestand, aber ich kann mir vorstellen, dass auch Horn in der ersten Phase extrem frustrierend ist. Also es wird ja später auch, es bleibt ja frustrierend, aber glaube ich, als Anfang ist es, glaube ich, es gibt handelbarere Instrumente als das.
Ich fand es nicht eine Minute lang frustrierend. Ich finde es heutzutage viel frustrierender als damals. Aber wer frustriert war, war meine Familie, glaube ich. Weil meine Schwester, wir hatten dann 3 Stockwerke in unserem Haus und meine Schwester hat unten, also in der Mitte, immer ihre Arbeit gemacht, ihre Schulaufgabe. Und Hausaufgabe. Und mein Bruder hat oben Trompete geübt und ich unten Horn. Und sie hat gesagt, das war eigentlich die Hölle. Und es war so Elefantengeräusche pur. Nur ich habe es nie so empfunden. Ich fand von dem ersten Moment an, dass das war mein Instrument. Ich habe den Klang geliebt. Nur später, wenn man also das erste Transponieren im Jugendorchester und sowas, das war dann frustrierend.
Ich komme mal zu diesem Thema mit dem Rhythmus. Also mal so gleich mitten rein. Wie sind Sie denn eigentlich mit dem Horn? Ich ahne das, aber wie sind Sie denn mit dem Horn nach Kuba geraten? Also mir fällt kein Instrument ein, was mir weniger mit Kuba in Verbindung käme als vielleicht noch, also weiß nicht, Fagott noch weniger oder so. Aber
Sie das stimmt, Fagott noch weniger. Aber Fagott kann immerhin. Entschuldigung, darf man unterbrechen in einem Podcast oder ist das,
ja,
das
doch, ist klar.
So unhöflich?
Aber
nee, machen Sie.
Sie haben doch da im Prinzip überhaupt nichts zu suchen mit dem Horn. Wie hat man Sie denn angeguckt, dann, als Sie da waren? Wie kam das?
Ist das nicht toll, dass jetzt ein Horn zu der Geschichte von kubanischer Musik jetzt gehört, dazu gehört? Also ich natürlich ist das immer noch eine Sache, was wirklich fast nicht zu fassen ist, weil das Horn tatsächlich offiziell passt gar nicht rein. Es war nie in der populären Musik so gedacht, weil das Horn nach hinten pustet und diese Salsa-Bands immer mit vollen Kraft. Ein Salsa-Band fängt forte an und hört fortissimo auf, macht wenig Dynamik oder Rubato oder so. Es ist wirklich so on-off. Und dafür ist ein Horn gar nicht gedacht, weil ein Horn ist nicht so direkt. Wir pusten dann immer nach hinten und bis der Klang nach vorne kommt, sind die schon fast fertig mit dem Lied. Und wir haben einfach nicht diese Strahlkraft, was ein Trompete oder eine Posaune hat. Aber ich war so verliebt in kubanische Musik seit der Buena Vista Social Club. Und diese verrückte Idee ist einfach da entstanden. Also ich dachte, warum soll ein Horn nicht auch kubanische Musik spielen? Und wir haben jetzt, wie Sie sagten, diese 3 Album dann aufgenommen mit Mozart im Mambo, also Mozart, Hornkonzerte und kubanische Musik. Und ich habe wirklich alles lernen müssen. Also wir haben einen ganz guten Rhythmus, also als Profimusiker, aber was man da für einen Rhythmus entwickeln muss, entweder bist du dabei, direkt auf den Punkt, oder du bist verloren. Und wir, ist vor allem hier in Deutschland, wenn der Dirigent einen Auftakt gibt, so und hier, wir spielen und hier da. Wir spielen immer einen Tick danach. Aber bei den Berliner Philharmoniker eigentlich ganz, ganz lange danach. Aber in Kuba hast du keine Chance. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, neue Sachen auszuprobieren. Ich muss auch ein bisschen anders stehen, wenn ich da ein Konzert da gebe. Ich muss ein bisschen direkter spielen. Also der Hornklang, wenn wir Mozart im Mambo spielen, ist ein bisschen direkter, als ich das vielleicht bei dem Berliner Philharmoniker brauche. Einfach, weil mich sonst gar keine hört. Und jetzt haben wir ein neues Projekt mit einem Salsa-Band. Also mein eigenes Salsa-Band gegründet, weil ich das einfach so gerne weiterentwickeln wollte. Aber meine Lippen tun ganz schön weh danach.
Ich wäre ja gern dabei gewesen, als Sie das erste Mal Ihren Kollegen bei den Berlinern gesagt, vielleicht gebeichtet haben, übrigens Jungs, ich war da auf Kuba, ich habe da sowas gemacht und ich mache das jetzt öfter und das ist übrigens Mambo und das ist jetzt nicht das, was wir hier so machen. Gab es da Klassenkeile? Also ich weiß nicht, wie die oder ich wüsste gern, wie die reagiert haben, denn das, also darauf hätte nun wirklich niemand kommen können.
Ja, also das erste war, du machst was? Warum? Als ich gesagt habe, ja, ich werde jetzt ein Mozart-Horn-Konzert, weil wir haben eigentlich nur ein Album geplant. Geplant war für mich eigentlich, ein Mozart-Horn-Konzert in ein anderem Land aufzunehmen. Also da eine in Kuba, eine in Brasil, eine in Japan. Also das war die ursprüngliche Idee. Aber wir haben gemerkt, wir können es dabei nicht lassen, weil wir wussten gar nichts, was uns erwartet mit Mozart im Mambo Teil 1. Wir haben das nur aufgenommen, weil es uns Spaß gemacht hat. Aber dass die Leute das so lieben. Und deswegen haben meine Kollegen das noch nicht so wahrgenommen bei mir im Orchester hier in Berlin, weil die haben gedacht, okay, Sarah fährt nach Kuba, sie tanzt ein bisschen Salsa, sie spielt ein bisschen mit dem Orchester da, sie hilft da ein bisschen Instrumente. Aber es war denen nicht so klar, wie groß das werden sollte. Nur die Reaktion, als ich sagte, ja, ich nehme ein Mozart-Horn-Konzert auf in Havanna. Wo? Warum? Warum machst du es nicht hier in Potsdam oder in Salzburg oder mit einem ganz normalen, guten Kammerorchester? Warum machst du es da? Das kannst du doch nicht machen. Dort ist heiß. Und die haben da völlig recht gehabt. Es war auch eine verrückte Idee. Aber wie man sieht, so ein paar Jahre später, die Welt mag das. Und wir kommen gerade von einer Tournee mit Mozart im Mambo in Taiwan. Also stellen Sie sich mal vor, ein kubanisches Orchester in Taiwan. Das ist schon auch keine kleine Sache, wenn man guckt, wer was unterstützt in der Welt. Und die Leute sind ausgeflippt. Also ich musste Bodyguards dann am Schluss dann haben. Die Leute haben das so geliebt, die haben so getobt. Und das ist die Kraft von kubanischer Musik. Nur, ich merke, in der ersten Hälfte spielen wir Mozart. Also das Orchester spielt Serenata Nocturna, ich spiele ein Mozart-Hornkonzert. Und die hören so richtig gut zu, aber es geht richtig ab, erst ab die kubanische Musik, was ein bisschen schade ist, aber trotzdem, wir bestehen drauf, unser Mozart zu machen, weil das macht diese kubanische Musiker wirklich aus, dass die beides machen können, so gut. Und weil sie Mozart so gut spielen, versuche ich auch die kubanische Musik so gut zu spielen, wie ich kann.
Dann haben die Kollegen sich auch wieder einbekommen, als sie das Album gehört haben und gemerkt haben, naja gut, es ist so schlimm ist es dann doch nicht? Oder wie war es?
Ich weiß nicht, wenn jemand das nicht mag, dann hat er es mir nicht gesagt. Aber die Leute, die das mögen, find es toll, find es erfrischend. Und was sehr schön ist für die Hornwelt, ist, dass wir ganz viel neues Repertoire haben für Horn. Also das ist für mich ein bisschen so wie ein Legacy wenigstens, also ich hinterlasse Stücke, die andere Leute jetzt spielen können. Also andere Hornisten lernen kubanische Musik kennen und lernen die Musik lieben, genauso wie ich. Aber von Noten, weil es gab auch keine Noten, es gab keine Stücke, das hab ich alles arrangieren oder komponieren lassen. Es gibt sogar jetzt ein kubanisches Hornkonzert, also 6 richtig tolle Sätze. Heißt Cuban Dances und das können andere spielen jetzt. Und ich glaube, also das finden meine Kollegen gut, dass wir so viel neues Hornrepertoire haben. Natürlich spielen andere Kollegen richtig schwierige Stücke von modernen Komponisten und das bewundere ich und finde ich toll. Aber ich spiele lieber die kubanische Musik. Das macht mir Spaß. Und es ist nicht nur, ich glaube, was die auch gesehen haben inzwischen, ist, dass es nicht nur einfach nur ein Spaß ist. Es ist wirklich sehr anspruchsvoll, was man da alles vorbereiten muss, kraftmäßig, also Intonation, Artikulation, verschiedene Klänge und vor allem diese rhythmische Aspekt. Es gibt so viele verschiedene kubanische Tänzer. Und diese Tänzer haben alle eine andere Klave, das heißt eine andere andere Rhythmus, ein anderes Tanzgefühl. Und das wechselt innerhalb von des Stücks. Das musste ich alles lernen. Hm. Und dann musste ich es alles tanzen lernen, weil bis du kubanische Musik tanzen kannst, kannst du es auch noch nicht so richtig gut spielen.
Okay, also sind Sie jetzt auch die Abräumerin auf der Tanzfläche, nicht nur im Konzert?
Also ich habe Spaß. Keine Ahnung, ob ich da aufräume, aber ich habe Spaß dabei.
Weil wir eben über Ihre Kollegen gesprochen haben. Ich hatte mal, er war einer meiner allerersten Gäste hier mit Albrecht Meyer im Gespräch. Und der sagte oder erzählte oder beichtete, bei seinem Vorspiel für die Stelle hatte er noch Substanzen in sich, die damals noch nicht direkt legal waren, von einem langen Vorabend bei einem interessanten Übernachtungsgast, bei dem er übernachtet hatte.
Das hat er alles erzählt.
Oh. Ja, ja, ja. Oh. Und wie war das denn bei Ihnen? Also war das auch so schrecklich, wie es...
Keine illegale Substanzen.
Naja gut, okay. Sagen. Aber letztlich glatter Durchmarsch reingekommen?
Nein, gar nicht. Fertig? Also nix ist ein glatter Durchmarsch bei uns, vor allem im Probespiel. Also später auch nicht. Wenn man die Stelle hat, ist es genauso schwierig, sich jeden Tag da diese Perfektionen zu erreichen, die man dann im Probespiel macht. Also das ist gar nichts Einfaches. Und vor allem, ich war schon 10 Jahre in der Staatsoper hier in Berlin und ich war schon Profi und war total aus der Übung für Probespiel. Also ich habe dann gegen Leute gespielt, die 10 Probespiele in 2 Monate macht. Also ich war total außer Übung. Also diese Probespiel war eine richtig große Sache für mich. Auch ich war Anfang 30 und in Deutschland muss man eigentlich seinen Platz finden. Bis 35 danach ist es quasi zu spät. Ich wusste, dass das meine letzte Chance war für die Philharmoniker. Aber ich bin ehrlich gesagt nie davon ausgegangen, dass ich die Stelle kriege. Und das ist nicht einfach so false modesty. Das war wirklich so, die hatten noch keine Frau in der Gruppe. Ich war Engländerin und ich wusste, dass da ein toller deutscher Mann da war, der viel ausgeholfen hat und dass die eigentlich gerne ihn gehabt hätten. Insofern wollte ich einfach einen guten Eindruck machen und so gut spielen, wie ich konnte und mir einfach nicht später sagen müssen, das hättest du mal machen sollen. Hm. Und ich habe mich vorbereitet wie noch nie in meinem Leben. Also das, weil sich schämen will man auch nicht.
Er hat mir dann gesagt, über die Zeit nach dem Vorspiel, nachdem er die Stelle bekommen hat, ich kann das ja mal vorlesen, die 2 Probejahre waren sicher die 2 schlimmsten Jahre meines Lebens. Und das ist nicht übertrieben. Ich habe mich durchgebissen, aber es war wie im Tunnel. Ich wurde so unter Druck gesetzt, dass ich manchmal nicht mehr wusste, wie man einzelne Töne greift. Ja. Holala. Also wie lange hat es denn bei Ihnen gedauert, bis Sie keine Angst mehr hatten, in diesem Haifischbecken womöglich draufgehen zu müssen?
Was heißt, bis ich keine Angst habe? Ich habe Angst bis heute, dass jemand kommt und sagt, so, das war's, Dankeschön. Also diese Angst geht nie weg. Und das erzähle ich nicht nur so, es ist wirklich so. Ich weiß, Albrecht hatte eine schwere Zeit, aber Albrecht war auch Solo-Oboist. Und bei den Solobläsern zum Beispiel da gibt jeder seine Meinung ab vom Orchester. Und das ist auch richtig so. Die Solisten sind auf einem sehr heißen Stuhl. Auf der anderen Seite, jeder Hornstuhl ist heiß. Und ich habe auch sehr viel spielen müssen im Probejahr, was Solo ist. Aber ich hatte ein ganz anderes Erlebnis, weil meine Kollegen in der Horngruppe, die kannten mich schon, weil ich schon 10 Jahre in Berlin war. Mein Lehrer war Philharmoniker, der Fergus McWilliam. Ich hatte auch schon Aushilfe gespielt. Also die wussten schon, was sie kriegen. Die mussten mich nicht so testen als Mensch. Weil bei uns, es geht nicht nur darum, wie gut du spielst. Natürlich ist es das Wichtigste, aber nicht nur bei uns, sondern im Almorchester. Du wirst Familienmitglied. Du musst dann deinen Platz finden. Es muss passen. Und wir haben auch schon tolle, tolle Musiker weggeschickt, einfach weil es nicht gepasst hat. Auch menschlich oder musikalisch. Es gibt tolle Musiker, aber die anders musizieren. Was wichtig bei uns ist, ist, dass wir alle an einem Strang ziehen und alle die gleiche Ideen haben und ein ähnliches Klangbild. Und zum Glück passte ich da rein. Ich musste einiges lernen, aber ich habe ein Wahnsinnsglück, dass meine Kollegen nach 6 Monaten schon abgestimmt haben. Mhm. Insofern hatte ich diese schlimme Zeit nicht, die Albrecht. Ich glaube, Albrecht musste bis der Tag, wo 2 Jahre war, musste er da dafür kämpfen. Und es ist so merkwürdig, dass das jetzt mich vorzustellen, weil Berliner Philharmoniker ohne Albrecht Mayer, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Aber damals, ja, wurde er richtig getestet.
Mal ganz wertfrei gefragt, was macht es denn mit dem eigenen Ego, wenn man Mitglied der Berliner Philharmoniker ist?
Es wäre schön, wenn ich ein bisschen, mein Ego habe ich oft gewünscht, dass es ein bisschen mehr wäre, dann würden Sachen mich nicht so stören. Also mein Ego es hat nicht so richtig geholfen, weil Angst hat man trotzdem, dass, also ich glaube, jeden Tag lebt man mit dieser Sorge, dass an diesem Tag werden alle erfahren, dass ich eigentlich nicht so gut bin, wie alle denken. Also, und je länger ich dann durch meine Karriere jetzt hier gehe und auch große Sachen machen, je höher man ist, desto weiter ist es, wo man fallen kann. Also als ich die Stelle bekommen habe, war ich natürlich irrsinnig stolz, aber ich habe Jahre gebraucht, bevor ich das wirklich kapiert habe, dass ich jetzt hier drin bin. Und ich bin irrsinnig stolz, in diesem Orchester zu spielen. Das ist jeden Tag eine Freude, aber das ist halt viel Arbeit und viel mentale Arbeit auch, weil du bist nur so gut wie deinem letzten Konzert. Und am Horn sowieso. Horn ist, wie Simon Rattle immer sagte, die Hornisten sind wie Stunt-Leute, die da bei jedem Stunt zu ihrem möglichen Tod stürzen könnten. Und
es gibt
also
ja auch das schöne
so
Wort.
Horn spielen.
Es gibt ja auch den schönen Begriff der Glücksspirale, dass man, weil man nie weiß, was da eigentlich so rauskommt, was da gerade gezogen wird in der Lotterie.
Genau so ist es. Man sagt auch, dass es so Gott, ein Instrument Gott, von Gott ist, weil was man reibläst, nur Gott weiß, was rauskommen wird.
Sie sind ich glaube, Sie sind tiefes Horn.
Ja.
Ist das eigentlich?
Das müssen wir erklären.
Ja, ist das eigentlich sowas wie die zweite Bundesliga im Orchester dann, tiefes Horn? Oder weisen
Sie das? Auf gar keinen Fall.
Alles
auf
klar.
Gar, das weiß ich sofort zurück. Also ein Horngruppe arbeitet in Paaren. Also wenn nur vier Hörner spielen, erste und dritte Horn ist, der erste ist der Solist. Der spielt oben, also die höhere Töne und die Soli. Drittes Horn spielt auch oben in der Tonlage, aber hat nicht so viele Soli wie der erste. Aber wenn der erste ein bisschen Pause braucht, spielt der dritte dann die Soli. Also Brahms hat zum Beispiel immer für zwei Paare in zwei verschiedene Tonarten komponiert. Und zweites Horn unterstützt erste Hornist, also das zweite Horn ist, eine sehr wichtige Position, weil zweites Horn muss unterstützen, muss auch sehr gut zuhören, muss sehr schnell reagieren mit Intonation und muss immer mitkriegen, wenn irgendwas anders ist und versuchen, mit dem Solohorn zu gehen. Und viertes Horn ist so der Fundament von der Gruppe. Und wir wissen, wie wichtig ein Fundament ist. Wenn der Fundament nicht stimmt, wackelt alles. Insofern, vielleicht hört man einen Solohornist oder einen dritten Hornist mehr, als man die Tiefen hört. Aber wenn die Tiefen wackeln, hat der Solohornist auch keine Chance. Also alle Positionen sind wichtig. Und als ich kam, da war nicht so ein Kunst für tiefes Horn. Früher waren die tiefen Hornisten nur die Hornisten, die hohe Töne nicht kriegen konnte. Dann sind die dann am tiefen Horn geschickt worden. Aber jetzt ist so eine richtige Kunst, tiefes Horn zu spielen. Und das heißt aber nicht, dass wir unsere hohe Töne nicht üben sollen. Und die Hornisten müssen auch hier tiefe Töne üben. Aber das ist so eine, da braucht man einen ganzen Podcast nur dafür, glaube ich. Hat das so ein bisschen geholfen, das zu verstehen?
Ja, doch, ich glaube schon. Also es ist immer noch, das Image ist ja immer noch so ein bisschen da. Es gibt die Oberliga und es gibt dann die anderen, die da drunter halt auch mitspielen, aber eben nicht so prominent da sind, weil die Soli halt ans erste Horn gehen in aller Regel. Aber das ist für Sie gar kein Problem. Sie sagen sich, vor der Partitur sind wir alle gleich und jeder ist wichtig.
Nee, nicht jede ist wichtig. Und das ist, was ich so toll finde bei den Berliner Philharmoniker, ist, dass wir haben zweite, dritte, vierte Position Bläser, die jede Zeit, machen die auch, die erste Stimme übernehmen, wenn es dann sein muss. Und wenn die nicht die erste Stimme spielen müssen, dann, wenn die ein kleines Solo haben oder auch, sei es nur drei Takte, wo die dann irgendwie was Wichtiges oder drei Töne, dann sind die so gut, dass die diese Takte so richtig rausbringen und schön spielen. Und das ist, was ich bei unserem Orchester so toll finde, dass wirklich jeder jeder so gut spielt. Und insofern finde alle Stimmen sind wichtig. Das ist wie ein Puzzle. Und natürlich sind die Solobläser viel und die Streicher auch viel exponierter und die haben die großen Stellen, die kriegen auch am meisten Applaus, wenn die nach einem Konzert alleine aufstehen sollen, das ist alles gut. Das ist auch eine Typfrage. Ich spiele gerne Soli, nur nicht bei uns im Orchester.
Lieber nicht.
Aber das ist mir absolut recht. Ich bin wahnsinnig gerne die zweite Hornistin für Stefan Dohr. Also das macht so einen Spaß, ihn zu unterstützen und mit ihm mitzugehen und auch ein bisschen mitzugeben, was ich da anzubieten habe. Oder auch am vierten Horn, wenn die anderen drei so toll spielen, ist es doch eine Freude, der Fundament zu sein. Da ist kein Ego ins Spiel. Das hat doch keinen Sinn. Ich habe es in anderen Orchester erlebt, dass es vielleicht mal der Zweite denkt, der muss der Erste sein und der ist gut genug. Aber bei uns ist das dann gar nicht. Wir sind einfach so glücklich, da zu sein und jeder weiß, was er kann oder sie. Und ich sowieso. da bin ich eine stolze Tiefenhornistin. Aber umso wichtiger für mich sind diese Projekte, so wie Mozart im Mambo, wo ich dann eine Chance habe für mich, also Soli zu spielen, weil, also ich spiele gerne im Orchester tiefes Horn, aber tiefe Töne, da kann ich meine Seele nicht so aussprechen, außer ich bin gerade sehr, sehr dunkel drauf. Wenn ich so Sachen so wie Mozart-Horn-Konzert spiele oder meine kubanische Musik, da spiele ich mit meiner Stimme, mit meinem Herzen. Ich finde es wichtig, so einen Balance zu haben.
Es gibt ja in Orchestern interessante Gruppendynamiken. Normalerweise reden ja eigentlich, ich nehme an, das bei Ihnen genauso. Also die Holzbläser reden mit den Holzbläsern, die Blechbläser sind die ersten in der Kantine. Mit den Bratschen redet keiner.
Und die Letzten.
Ja, genau. Mit den Bratschen redet keiner und die Geiger sind halt die Geiger. Wie halten Sie das?
Die üben.
Ja, irgendwer muss ja üben. Aber wie halten Sie das bei sich? Gibt es Gruppen, mit denen Sie besonders gerne zu tun haben? Und woher kommt
also
das?
Also ich bin wahnsinnig gerne mit meinen Hornisten zusammen, weil Hornisten sind sowieso von Natur aus sehr gesellig. Unser Instrument stammt von draußen. Also ein Horn war ein Signalinstrument und dann später ein Jagdinstrument. Und dann hat man später Horn gespielt, dann draußen in Blasmusik und so. Und die ganze Blechbläser, also das Gleiche. Und so sind wir sehr gesellig von Natur aus. Und wir spielen so ein gefährliches Instrument, dass wir dann wirklich zusammenhalten. Und ich weiß noch, in der Covid-Zeit, ich war so dankbar für meine Horngruppe, weil in der Philharmonie haben wir einen Hornraum. Und natürlich sollte nur ein oder zwei Menschen in einem Raum sein. Aber wir waren so froh, natürlich waren wir getestet und alles. Wir waren so froh, uns zu haben in der Zeit. Weil wir haben viele Konzerte gespielt online, aber wir sind trotzdem immer geblieben und haben, ja, natürlich mit Abstand und Masken und was weiß ich, aber ich war nie so dankbar für meine Gruppe wie in dieser Zeit. Wir halten schon gerne zusammen, aber bei uns im Orchester, kann man wirklich sagen, dass diese Gruppendynamik da ist bei den anderen Gruppen. Aber auf Reisen zum Beispiel, da lernt man immer, da sitzt man immer neben jemand anderem im Zug oder im Flugzeug und das ist schön, dann anderen kennenzulernen. Aber es stimmt, die Gruppen halten oft einfach zusammen.
Wir sind hier ja unter uns, aber
ja, ganz unter
sagen,
uns.
Für welches Orchesterangebot würden Sie denn zumindest mal ins Nachdenken kommen? Wenn Sie sehen, da wird wo auch immer eine Stelle frei, oder kriegt man sie überhaupt gar nicht mehr aus den Berlinern raus?
Also ich war so glücklich bei der Staatskapelle Berlin. Das war meine erste Stelle. Ich war 20 Jahre, glaube ich, oder 21, als ich die Stelle, das war mein erstes Probespiel, meine erste Stelle. Ich habe nicht zu Ende studiert, weil ich diese Stelle dann angenommen habe. Ich habe kein Deutsch gesprochen. Das war ehemaliger Osten. Ich war die erste Wessi. Es war alles neu und alles aufregend und Barenboim-Zeit. Da hatte Daniel Barenboim da angefangen. Ich wollte da eigentlich gar nicht weg. Und ich habe Oper geliebt und dieses Gefühl, dieses Opernhaus-Gefühl, also da in die Kantine mit dem Ballett und Chor und Sängern und Solisten, und das habe ich geliebt. Aber die Berliner Philharmoniker sind die Berliner Philharmoniker. Und das war immer mein Traum. Ich wollte einfach in der Nähe sein von diesem Orchester. Und jetzt entweder höre ich auf, im Orchester zu spielen, oder ich bleibe bei den Berliner Philharmonikern. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, einen Job irgendwo anders zu haben. Aber ich spiele gerne mit anderen Orchestern. Also ich war gerade mit meinem ehemaligen Chef Sir Simon Rattle mit dem Bayerischen Rundfunk auf Tournee. Und das hat total Spaß gemacht, zwei Konzerte mit denen gespielt. Es ist auch eine Herausforderung, irgendwo anders zu spielen, weil man muss sich, es ist nicht so gemütlich wie zu Hause, wo du weißt, okay, der spielt so, hier muss ich so spielen. Mit anderen Gruppen zu spielen, an einem Orchester mit einem anderen Timing. Das macht auch Spaß. Mit den Los Angeles Philharmonic habe ich viel gespielt, mit Sydney Symphony Orchestra. Also ich reise gerne durch die Welt. Aber mein Job ist zu Hause und das ist hier in Berlin.
Wie egal ist es Ihnen denn eigentlich als Mitglied der Berliner, wer unter Ihnen 128 der jetzige gerade mal Chefdirigent ist?
Es ist gar nicht egal. Es ist wahnsinnig wichtig.
Die Betonung war jetzt auf unter Ihnen. Also Sie wählen ja den Chef und Sie können ihn... Sie können dem jeweiligen Chef das Leben auch durchaus schwer machen. Also für Sie gibt es vielleicht doch als Kollektiv auch den Blick auf das Ganze, dass Sie sich sagen, wenn hier einer das Sagen hat, sind wir das ja wohl. Und wenn wir jemanden zum Chefdirigenten erhören, dann haben aber immer noch wir das Ruder in der Hand im Zweifelsfall und gegen uns geht gar nichts. Wie ist diese...
Ja, Chefdirigent ist Chefdirigent und wir wählen ihn doch. Und das ist ein großes Prozess, wie jeder weiß. Es ist so ein bisschen so wie Vatikan. Wir gehen dann, dieses Prozess dauert sehr lange, über Jahren. Und dann, wenn wir dann zum Abstimmen kommen. Und wenn wir jemand wählen, ist es, weil wir den oder die unbedingt haben wollen. Warum sollen wir ihm das Leben schwer machen? Also natürlich ist es wie eine Familie und man ist nicht immer die gleiche Meinung. Und es stimmt, die Philharmoniker, die sind also alle starke Persönlichkeiten, das sagt man. Deutsch ist schwer, nach so vielen Jahren, also immer noch. Das kann man nie lernen, also muss man nur ahnen. ich finde das ein totaler Quatsch zu sagen, ja, also wir wählen einen Chefdirigent, aber wir haben noch das Sagen. Nein, wir wählen einen Chefdirigent, weil wir einen Chef haben wollen. Das Orchester hat viel zu sagen. Aber es ist jedem bewusst, dass wir auch einen Chef brauchen. Und sonst würden wir uns gar nicht die Mühe machen, einen zu wählen.
Nochmal, Ihr Kollege Albrecht Mayer hat damals gesagt, Demokratie hat im Orchester nichts verloren. Das ist aber wohl nach wie vor noch so, oder? Also selbst bei den Berlinern so, dass mit Demokratie irgendwann kommt man ans Ende.
Also Moment, das muss ich noch verstehen. Mit der Demokratie hat man nichts verloren.
Das heißt, Demokratie hat im Orchester nichts verloren.
Aha, und das heißt?
Irgendwer sagt am Ende, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt auch gerne die Mehrheit haben, aber ich bin der Chef.
Nein, das passiert bei uns nicht.
Okay.
Also die Mehrheit, wir sind sehr demokratisch und unsere Orchesterversammlungen dauern sehr lange dafür, aber wir sind sehr demokratisch.
Wir haben hier mal einen festen kleinen Fragenblock nach dem Motto, die Tonleiter hat 12 Töne und ich stelle 12 Fragen zum Leben. Das können Sie kurz machen, A oder B oder das eine oder das andere, das meiste davon jedenfalls. Also Piano oder Forte?
Als Hornistin Forte.
War klar. Das Lieblingsinstrument und das eigene gilt nicht.
Das ist schwer. Das ist, als ob man sein Lieblingskind dann aussuchen soll oder Lieblingsfarbe, Lieblingsinstrument. Also mein Lieblingsinstrument gerade wäre kubanische Congas.
Mhm. Welcher Komponist ist massiv überschätzt? Überschätzt.
Kriegt man Ärger, wenn man da antwortet?
Nein.
Also überschätzen, das ist so eine eigene Wahrnehmung. Also was ich nicht so genieße, ist so Schönberg und Webern und die 12-Ton-Sachen. Aber man kann nicht sagen, dass sie überschätzt sind, weil die waren bestimmt Genien. Nur für mich, schwer.
Ich schlage dann immer, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, Karl Orff vor. Meistens wird dann genickt, zustimmend.
Ja, stimmt. Aber wir spielen so wenig Karl Orff. Aber ich genieße Carmine Burana, kann man nicht sagen. Ich habe Spaß.
Gut, okay. Wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben?
Ja, ich habe Benzin für meinen alten Mini gekauft. in London, weil der erste professionelle Garage war in Bristol und ich bin mit meinem alten Mini von London nach Bristol gefahren und auf dem Rückweg merkte ich, ich hatte kein Geld mehr, also auf meine Karte für Benzin und da musste ich die Garage nehmen.
Aber das hat gereicht, um wieder zurückzukommen, die Garage.
Gerade so, ja. Minis sind teuer.
Mit welchem Komponisten würden Sie gern über seine Musik reden?
Wenn ich Mozart sage, das hat wahrscheinlich jedem gesagt, aber ich würde wahnsinnig gerne mit Mozart über seine Musik und seinen Freund Leutgeb sprechen, weil man weiß, dass er diese Freund hat, Ignaz Leutgeb, und er hat ihn immer, immer beschimpft und die hatten aber einen guten Humor, die beiden. Und das würde ich ihn gerne mehr nachfragen.
Ich hatte ja getippt auf Bruckner oder Wagner oder Strauss, aber.
No, thank you. Nein. Das ist mir viel zu. Nein. Also nicht, dass wir reden von überschätzten Komponisten, aber Bruckner und Wagner und Mahler und so, das macht alles tierisch Spaß. Aber Mozart hat die Hornkonzerte geschrieben und die sind sehr, die liebe ich wirklich total. Deswegen würde ich gerne wissen, was er da sich dabei gedacht hat und wie der Typ war, der die gespielt hat.
Bier oder Champagner?
Champagner. Deswegen, ich bin kein typischer Blechbläser. Also die sagen immer, Sarah, du kannst nicht genug Bier trinken, also komm. Und ich schaff's nicht, aber Champagner? Prost.
In einem der Orchester, in dem ich mal mitgespielt habe, hatten die Trompeter Koffer, in denen extra noch Fächer waren für Bierdosen. Also so viel dazu.
Ja, clever.
Clever, ne?
Wir kennen alle Tricks.
Nutella mit oder ohne Butter?
Mit und gesalzen am liebsten.
Gesalzen?
Ja. Schlimm?
Aha. Nee, ist ihr Leben, aber meinetwegen.
Also ich darf keinen Nutella haben in der Wohnung, sagen wir nur so. Wir können, also mein Freund musste immer seine Nutella verstecken. Also vor Jahren. Dann, als er dann irgendwann ausgezogen ist, jahrelang danach habe ich immer wieder Nutella entdeckt in verschiedenen Ecken in meiner Wohnung. weil er hat es tatsächlich da versteckt.
Die New York Times oder der Guardian?
Guardian, of course.
Naja.
Weil es britisch ist. Aber New York Times lese ich sehr gerne in Airport Lounges.
Okay. Was ist das Hornistinnen-typischste an Ihnen? Oder das Horn-typischste?
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreckschrauben, die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Geselligkeit. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe Leute, ich bin neugierig über Leute. Und die meisten Hornisten, die ich kenne, durch dieses gefährliche Instrument, sind auch sehr aufgeschlossen und freundlich vielleicht auch.
Welche Superkraft hätten Sie gern? Also außer jeden Tod treffen?
Das ist nicht fair. Das ist genau, was ich sagen wollte. Also, das wäre ein super, super Kraft, dass man wirklich dass man weiß vorher, nicht nur, dass man die kriegt, sondern man weiß vorher, dass man die kriegen würde. Oh, wie schön das Leben wäre. Also, Superpower, was ich gerne hätte. Nutella ablehnen.
Wagner oder Strauss? Haben Sie vorhin fast beantwortet, aber trotzdem.
Mal so, kann ich, in eine Woche spiele ich lieber Wagner, an der andere, also wahrscheinlich ein Ticken lieber Strauß. Kann ich wirklich nicht sagen. Gilt okay. Das?
Das geht.
Also die haben beide so fantastisch für Horn komponiert, aber es geht nicht nur darum. Also ich gehe, glaube ich, lieber in ein Wagner-Oper, als mir ein Strauß-Tone-Poem anhören. Aber ich spiele beides wirklich gleich gern.
Mhm. Die letzte Frage.
Nur den Anfang von Rheingold nicht. Das macht mir Angst.
Komisch. welche Musik ist die Musik, mit der man sie jagen kann, also die sie wirklich ganz scheußlich finden.
Habe ich gerade gesagt, die Zwölftonmusik.
Aha, wie in der Schule. Ich hatte jetzt auf so deutschen Schlager getippt oder so, aber das, wenn sie so gesellig
sind, dann... Also komischerweise, ich genieße alles, was gut ist. Also das war also Musik, was schlecht ist, was schlecht stimmt, schlecht gemischt ist, zu laut ist. Aber ich war auf einem Rammstein-Konzert und hatte total Spaß. Zum Glück hatte ich so sehr gute Decibel-Schütze in meinen Ohren. Aber alles, was gut ist, und ich bin auch wirklich neugierig. Ich gehe auch in ein Heavy-Metal-Konzert oder ein Liederabend oder ein Bratsche-Abend. Also wenn es gut ist, dann genieße ich das. Aber ich finde, als Musiker, das muss man auch offen sein für andere Genres. Aber mein Herz schlägt für die kubanische Musik.
Man kann es ja jetzt nicht sehen. Ich wollte noch mal auf das Merchandise ihrer Hornfirma, ich glaube, die heißt Alexander, zu sprechen kommen. Ja, I love Horn Hangouts steht auf dem T-Shirt. Aber es gibt ja sogar, und das ist ja wirklich, glaube ich, also kurz vor Unsterblichkeit, es gibt Hornpoliertücher mit dem Logo drauf bei Alexander.
Ja, wie wissen Sie? Ach so, ja, wie wissen Sie das?
Ja, ich habe mal nachgeschaut und dann das Horn Hangouts-Tuch kostet 6 Euro, das T-Shirt kostet 20.
Tatsächlich.
Super. Ja.
Aber der Alexander verkauft diese Sachen nicht für sich. Alles, was mit dem Hornhangout-Logo verkauft wird, geht in den Hornhangouts-Topf. Und dieser Hornhangouts, das ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Und was ich mit diesem Verein mache, es hat zwei Teile. Eine unterstütze ich die Hornhangouts und wir kaufen Instrumente oder wir helfen junge Musiker damit. Und wir organisieren auch unsere Hornhangouts. Das sind live Interviews und Events. Und die sind auch, also teilweise wirklich teuer zu gestalten. Aber das ist einfach Community Building. Oder die andere Hälfte ist für Instruments for Cuba und da mit den ganzen Sachen, die wir da mit Mozart y Mambo, das ist der gleiche Verein, aber damit unterstützen wir meine junge kubanische Musiker mit Instrumentenkauf und Möglichkeiten nach Europa zu kommen und zu studieren. Also Alexander, es macht kein Gewinn mit Hornhanger-Merchandise. Im Gegenteil, die sind sehr, sehr nett, dass sie das verkaufen.
Wegen Hornhanger.
Möchten Sie ein Tuch?
Ich spiele ja kein Horn, ich habe ja noch nicht mal eins.
Das macht doch gar nichts. Also Sie waren Holzbläser und mit diesem Tuch kann man super Brille putzen.
Okay, ich komme vielleicht darauf zurück. Aber weil Sie gerade von den Hornhangouts gesprochen haben, Sie haben ja hier einen Hornhangout verpasst. Wir hatten hier gerade in Hamburg den evangelischen deutschen Posaunentag. 15.000 Blechbläser. Ein Traum für Sie.
Oh, schade. Ja. Ein Traum. Ich liebe sowas. Das macht total Spaß.
Also bald mehr,
dabei sein ist alles.
Sobald mehr als drei Blechbläser auf einem Haufen stehen, fangen die sofort an, irgendwas zu spielen. Das ist ganz schrecklich manchmal.
Natürlich, aber danach was zu trinken, das ist da. Also wenn da so viele Blechbläser waren, war bestimmt nicht mehr viel Bier in Hamburg.
Ich habe, glaube ich, von Ihnen ein schönes Zitat, einen O-Ton gefunden. Also mal abgesehen von, wer zu viel Angst hat, soll nicht Horn spielen. Aber als Hornist hast du das Potenzial, ein Konzert mit einem einzigen Ton zu ruinieren. Erinnern Sie sich noch, wann oder mit welchem Stück, in welchem Stück Ihnen das gelungen ist, so ein Konzert komplett gegen die Wand zu fahren, weil der schönste, wichtigste, herausragendste Ton und zack, daneben?
Ja, also das ist mir viel mehr im Jugendorchester oder so passiert. Ich war nie, also nicht so oft der Solohornist. Solohornist, also zum Beispiel, wenn ein Solohornist der Anfang von der Vierte Bruckner vergurkt, ist das natürlich eine schreckliche Sache. Aber ich habe mit Absicht nie die Vierte Bruckner am Solohorn gespielt, weil das möchte ich natürlich nicht machen. Und am tiefen Horn, das ist mehr, dass ich die Potenzial, mein Konzert für mich zu ruinieren, weil ich bin sehr perfektionistisch. Und wenn ich einen Ton nicht treffe, hoffentlich haben die anderen das nicht so gehört, aber es ist für mich dann das Konzert ruiniert. Ob das für das Publikum ruiniert ist, aber ich habe schon in Horngruppen gespielt, wo was daneben ging, so zum Beispiel Don Juan mit dem großen Hornruf, wo man alles in Unisono ist. Aber eine Sache ist wirklich klar, wenn du das nicht warst, du gibst es auch nicht zu, wer das war. Also du guckst zum Beispiel nicht, wenn du weißt, es war der Dritte, du drehst dich nicht. Jeder nimmt Verantwortung dafür und bloß nach vorne gucken. Aber wenn, als es war dann mal ich und da bin ich natürlich sehr rot geworden, das wusste natürlich jeder, wer das war.
Schicksalsgemeinschaft.
Ja, das ist schon hart, aber muss man drüberstehen.
Wie lange könnt oder wie schnell geht es eigentlich dann, dass Sie sich verzeihen können? Tragen Sie das noch tagelang mit sich rum und treten sich innerlich?
Jahre, Jahre. Also ich, wenn Sie mich fragen, können Sie sich an tolle Konzerte erinnern? Kann ich, aber ich erinnere mich an jeden Fehler, was ich da gemacht habe über die Jahre. Und das ist vielleicht eine Sache von dem tiefen Horn wieder. Ich weiß nicht, die Solohornisten müssen alles sofort vergessen, wenn irgendwas schief geht und müssen weiter. Ich hebe immer alles auf und dann mache ich mir das schwer danach. Das hättest du besser sagen. Da hast du gezittert. Da hast du gekiekst. Also ich habe viel mehr Angst vor Angst haben als vor falsche Töne. Und deswegen passiert mir nicht so oft die falschen Töne, sondern dass ich Angst habe, nur weil ich Angst davon habe. Das ist ein böser Kreis. Und irgendwann schaffe ich das, aber da bin ich wahrscheinlich in Rente.
Was Sie auch gesagt haben, war, dass ein Horn nach ein paar Jahren ausleiert. Das hat mich gewundert, weil ich an und für sich denken würde, es könnte jetzt vielleicht rosten oder runterfallen, aber ausleiern in dem Sinne, also ein Horn ist dann durch.
Ja, kann man wirklich sagen, weil auch vor allem, wo man das hält, so am Schallbecher und da am Griff, da wird das Metall sehr dünn. Und ich habe schon bei einem alten Horn irgendwie nach unten geguckt und durch den Schallbecher habe ich so irgendwas bewegen gesehen und es war mein Daumen. Das hat dann so oft an der gleichen Stelle gehalten, dass das da war dann plötzlich ein Loch. Mhm. Aber man bläst mit so viel Intensität durch dieses Stück Blech, dass es dann irgendwann mal richtig ausgeleiert ist, dass es vielleicht nicht mehr dicht ist, dass da Luft irgendwo dann rauskommt. Also wir wechseln schon, ich würde sagen, vielleicht nach 10 Jahren das Horn, aber wir sind immer auf der Suche nach dem perfekten Horn. Also wir fahren mehrmals zu Alexanders hin in Mainz und probieren die Hörner aus und es ist ein bisschen so wie eine Glücksspirale. Man weiß auch, man will auch immer, das Horn, das ist mein Horn, es wird mein Leben leicht machen. Aber eigentlich klingt man immer, wie man klingt auf jedem Horn. Also dein Klang ist dein Klang. Ja. Man kann nur ein tolles Horn finden, das hilft dann schon mal.
Schauen Sie dann nicht voller Neid auf die Geiger, die sagen, okay, die Stradivari, die Guarneri, die ist es, mit der kann ich alt werden. Können Sie dann sagen, ja, würde ich auch gerne, aber geht halt nicht.
Ich schaue gar nicht mit Neid auf Geigen, auf Geigen. Auch von aus keinem Grund. Also ich bin so froh, dass ich nicht Geige spiele. Das ist so schwer und man muss auch viel mehr üben. Man hat einen krummen Hals, und man muss so viele Töne lesen. Also ich schaue wirklich nur mit Neid auf kubanische Musiker oder Musiker, die improvisieren können. Das ist der einzige, wo ich dann Neid habe, weil das würde ich gerne selber können. Und ich bin so in mein klassische Musik Box, dass ich finde das sehr, sehr schwer. Also mit meinen Kubanern langsam wird es, aber wirklich langsam. Aber Neid auf anderen Instrumenten, nein.
Gewöhnt man sich eigentlich oder muss man sich abgewöhnen oder geht es vielleicht ganz schnell vorbei, sowas wie Lampenfieber ab als Berliner Philharmonikerin oder ist es da extremer als in der ganzen Zeit, in der Sie in Berlin an der Staatsoper waren, weil Berliner Philharmoniker?
Es ist einfach immer da bei mir. Das ist eine Sache. Und ich finde es auch gut so inzwischen. Das musste ich lange dran arbeiten, das zu akzeptieren, dass es dann da ist. Ich finde, wenn man sein Selbstbewusstsein anlügt und sagt, ich bin nicht nervös, das hat mir dann gar nicht geholfen. Ich bin nervös, okay, wie gehe ich damit um? Ich atme tiefer, ich mache mentales Training, ich entspanne meine Muskeln ganz schnell. Also daran muss man wirklich arbeiten. Und das Gute ist, heutzutage die Studenten haben Coaches und Leute, mit denen die reden können. Als ich studiert habe, durfte ich gar nicht darüber sprechen, warum meine Knie so gezittert haben. Da habe ich meine Lehrer gesagt, was ist denn hier los? Ach, das wird schon, macht nichts. Und meine Studenten haben gesagt, trink noch ein Bier, dann geht's. Am besten vorher. Also das, ja. Und so, ich bin einfach ein Empfindlicher und ich war mein Leben lang nervös, ob ich da in der Staatsoper war oder hier bei der Berliner Philharmoniker. Das geht nicht weg. Und das glauben viele Leute, die sehen mich, wie ich da so reden kann und in die Kamera schauen. Und da habe ich weniger Angst davor, als Horn zu spielen, komischerweise. So, wenn ich auf der Bühne stehe, von Philharmonie was erzählen muss, Das ist für mich einfacher, als wenn ich dann Solo am Horn habe. Wahrscheinlich, weil ich dann öfters versagt habe am Horn als beim Moderieren. Es kann alles noch kommen. Aber diese mentales Training ist so wichtig. Und ob ich bei der Staatskapelle oder Berliner Philharmoniker oder Havana Lyceum Orchestra spiele, ist es einfach immer da. Und jeder Musiker muss wirklich gucken, wie er oder sie damit umgeht. Es ist sehr wichtig, eine Methode zu haben. Aber es ist so unberechenbar. Es gibt Tage, wo ich aufstehe und ich weiß, dass ich abends Angst haben werde. Es gibt Tage, wo ich aufstehe und denke, ich schaffe das locker. Dann komme ich auf die Bühne und dann boah, kommt eine Welle von Angst. Es gibt auch Tage, wo ich erwarte, Angst zu haben, dann habe ich keins. Also ich wüsste gerne das Geheimnis, aber das weiß ich immer noch nicht.
Dann muss der Beruf aber schon eine Menge wieder gut machen, wenn Sie mit der Gewissheit an vielen Tagen in ihren Beruf hineingehen und sich sagen, heute habe ich Angst. Das ist ja nichts, was man, zumal das bei ihrem Instrument sich so direkt niederschlägt. Also der Tutti-Geiger hinten am siebten Pult, der kann sich vielleicht noch ein bisschen anders verstecken, aber sie, schwierig.
Ja, aber ich würde es nicht mehr so als Angst bezeichnen, weil ich habe so viel Erfahrung inzwischen. Also irgendwie wird es schon werden. Aber die Sorge, dass es nicht so gut sein wird, wie ich es eigentlich möchte, die ist immer da. Aber ich musste wirklich lernen, damit umzugehen und mit mir auch lieb zu sein, weil es nutzt nicht, wenn ich sage, du bist schlecht, du warst so schlecht, du kannst, also das nutzt wirklich gar nichts. Also dieses Selbstbeschimpfen. Und das versuche ich auch bei meinen Studenten, weil meine Studenten können mir alle sagen, was die schlecht machen, aber was die gut machen, das können die meistens da gar nicht formulieren. Und ich versuche das auch mit mir so selber so umzugehen. Also es ist ein stressiger Beruf. Das hört auch nicht auf, dieser Drang nach Perfektion, vor allem am Horn. Das hört nicht mehr auf. Ich übe jetzt mehr als vor 20 Jahren. Aber es ist der schönste Beruf der Welt. Ich meine, ich darf auf einer Bühne sitzen mit tollen Kollegen. Ich darf tolle Musik spielen. Ich darf einen tollen, glänzenden Instrument spielen. Und die Leute klatschen danach. egal wie schlecht ich mich finde, die klatschen danach. Ist das nicht schön?
Jetzt kommen wir nochmal auf der Zielgerade noch zu den wirklich wichtigen Fragen, nämlich die, können Sie sich noch erinnern, die erste eigene Platte? Ich gebe mal als Vorlage, ich habe mal mit Pekka Kuusisto gesprochen, dem finnischen Geiger. Der hatte als erste eigene Platte mir gesagt, Digi Lou, Digi Lay von den Harrys. Das waren die schwedischen Eurovision Song Contest Gewinner 1984. Können Sie das noch toppen?
Ja, well, aber war mein erster, ja, das war es war eine Aufnahme, es war natürlich ein Kassette und das war in Moskau, als wir da, und da war meine so erste Erfahrungen mit Popmusik, ich wusste gar nicht, was Popmusik ist, und das war dann aber, das war meine erste Aufnahme, meine erste klassische Aufnahme waren irgendwelche russische, so Bolschoi-Theater, Ballettstücke, so Romeo und Julia und also ganz viel Prokofiev und Giselle und diese ganze Sachen, Schwanensee, weil meine Mutter war Tänzerin und hat dann bei dem Bolschoi-Theater in Moskau auch viel, viel gemacht, so hat Class genommen und hat die Tänze dann immer geholfen und hat auch dann viele Platten dann immer geschenkt bekommen. Und ich glaube, die habe ich auch irgendwo, aber ganz tolle russische, auch voll Vibrato, auch von den Hörnern, Schwanensee und den Rest. Aber als erste Hornaufnahme, das sehe ich vor meinen Augen, das war eine gelbe Kassette, wahrscheinlich weil es Deutsche Grammophon war, da muss ich da mal nachschauen, von Günter Högner und die Wiener Philharmoniker. Und die haben Mozart-Konzerte gespielt. Und diese Kassette hat sich immer entrollt. Oder wie heißt das? Ich muss es immer mit dem Bleistift, muss ich es immer zurückrollen mit dem Bleistift. Aber das habe ich geliebt.
Mhm. Sammeln Sie eigentlich Ihre eigenen Aufnahmen? Also es kann ja sein, dass Sie sich sagen, alles, was ich in meiner Zeit bei den Berliner Philharmoniker mit eingespielt habe, steht im Regal da oben. Ich habe alles da.
Es steht tatsächlich im Regal direkt hier links bei mir, weil wir immer eine Aufnahme bekommen. Wir bekommen immer ein CD. Aber die meisten sind schon eingepackt. Also ich bin mit meinen eigenen Sachen, zum Beispiel eine 9. Beethoven steht noch eingepackt, wo ich das Solo gespielt habe, das 4. Horn-Solo. Und das möchte ich irgendwie auch nicht so gern danach hören. Was mein Solo-CDs angeht, da habe ich so viel mit dem Schnitt und mit dieser Editing gemacht, dass ich das dann genug gehört habe. Aber ja, also ich habe alles, ich habe es vor mir dann irgendwann alles anzuhören, aber bis es soweit ist, wird die CD dann nicht mehr geben und da kann man das nur streamen wahrscheinlich.
Dann kommen wir mal zum Ende. Also ich bin ganz begeistert. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Horn so interessant ist, also als ehemaliger Klarinettist. Und ich freue mich drauf.
Ich hoffe, dass die Zuhörer auch so denken.
Ja, also ganz bestimmt. Aber haben Sie in absehbarer Zeit einen Termin in Hamburg? Also mal abgesehen von den Berliner Philharmonikern, eigentlich glaube ich nicht. Ne? Ich weiß zumindest von nichts.
Also ich hoffe, dass wir nächste Spielzeit das schaffen mit meiner Sarabande. Das ist mein kubanische Salsa-Band, dass wir in die Elfi spielen. Das ist gerade so im Gespräch. Und wenn, dann ich hoffe, dass Sie kommen und Sie werden mit mir dann Mambo tanzen auf der Bühne. Ist das ein Deal?
Eher friert die Hölle zu, glaube ich. Das kriegen wir nicht hin.
Ich habe nie gerne getanzt, bis ich kubanische Musik entdeckt habe. Und dann habe ich gemerkt, ich war wie so Baloo der Bär. Also hat einfach mein Körper was mit mir gemacht und ich konnte nicht stillsitzen.
Na gut, also mal schauen, ob es
klappt. Das kriegen wir noch hin.
Das kriegen wir noch hin. Wissen Sie, wann Sie wieder nach Kuba das nächste Mal dürfen, können, sollen, müssen, wollen?
Ja, also ich habe die alle gerade verabschiedet am Flughafen in Taipei und die sind tatsächlich die Armen. Die sind Taipei, Dubai, Dubai, Madrid, Madrid, Havanna geflogen und sie sind gerade in einem furchtbaren Jetlag, Sumpf in Kuba angekommen. Ich werde wahrscheinlich erst wieder im Dezember nach Havanna reisen können, aber einige kommen im Sommer hierher, weil wir mit der Sarabande einige Konzerte für den Sommerfestivals haben. Also Kubaner sind nie weit weg in meinem Leben.
Na gut, dann müssen Sie jetzt die Zeit irgendwie rumkriegen mit den Berliner Philharmonikern. Das ist auch schön. Dann erstmal vielen Dank. Ich freue mich, wenn Sie dann hier aufschlagen sollten und ansonsten wünsche ich weiß nicht, was man sich unter Hornisten wünscht, aber irgendeinen Glückwunsch oder
einen guten Ansatz.
Guten Ansatz. Gut, dann guten Ansatz. Und wir sehen uns womöglich hier in Hamburg. Erstmal vielen Dank.
Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, ui, ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.